Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Und dabei schauen wir heute gar nicht über den Tellerrand, sondern eher in den Teller hinein. Mein heutiger Gast betreibt seit 15 Jahren aktiv Agility. Anfangs mit einem Ridgeback-Mix und einem Whistler, dann mit einem Leihspitz und später mit dem eigenen Spitz, mittlerweile mit ihren Border Collies. Ihr größter Erfolg war der baden-württembergische Meister- und Vizemeistertitel im Jahre 2016 im DVG. Am Agility begeistert sie die Teamarbeit zwischen Hund und Mensch, die Geschwindigkeit und die immer neuen Aufgabenstellungen im Turnier. Sie züchtet Border Collies unter dem Namen Spiffing Wit und hat aktuell 4 Border Collies, von denen 2 aktiv auf Turnieren starten. Und genau dies wird unser heutiges Thema sein. Denn diese Folge widmet sich um die Zucht des Border Collies und ich bedanke mich jetzt schon von Herzen, dass du dich bereit erklärt hast, als Züchterin und Hundesportlerin dabei zu sein. Herzlich willkommen, Cornelia Götzendorfer.
Hallo Miri, vielen Dank für die Einladung. Bin gespannt auf den heutigen Abend.
Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du eingewilligt hast und ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich.
Ja, dann schieß gleich mal los.
Die erste wäre, wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen?
Wie viele Reiter. Ich bin früher geritten, Vielseitigkeit geritten und bei uns im Stall lief immer 2 Rhodesian Ridgeback rum und davon auch eine Tochter und diese Tochter hatte irgendwann mal Welpen und diese Tochter gehörte meiner besten Freundin und als der Wurf geboren war, habe ich die Welpen gesehen, da waren sie 4 Stunden alt, da war ein einziger ganz schwarzer Rhodesian Ridgeback-Mischling drin und das war meine Takima. Jeder, der sie kennt, weiß, sie war später nicht mehr schwarz.
Okay, das heißt, am Anfang war sie ganz schwarz und dann ist sie braun geworden.
Exakt, genau. Sie hatte später noch so, also es war ein Mischling, sie hatte später noch so eine Sattelzeichnung auf dem Rücken, wie so Schäferhund halt.
Okay.
Aber eben mit einem klaren Ridge und war eben ein Ridgeback-Mischling mit altdeutschem Hütehund mit drin.
Sehr interessant. Und hast du mit der damals dann schon Agi betrieben?
Ja, genau. Also ich war mit der erst in der Welpenschule. Sie hat aber so an der 3. oder 4. Stunde entschieden, dass ich zwar in den Welpenkurs gehen kann, aber sie da auf gar keinen Fall mit möchte. Während sie für alle anderen Aktivitäten echt zu begeistern war und total bewegungsfreudig war, aber dieser Welpenkurs war irgendwie nichts für sie. Und als sie dann aber ausgewachsen war, haben wir festgestellt, dass sie unglaublich gerne klettert und springt und hüpft und rennt. Und so bin ich zum Agility gekommen.
Hey, wie hat das bei dir angefangen? War das in einem Verein? War das in der Hundeschule? War das in deinem Garten?
Das war direkt in einem Schäferhundeverein. Auch mit einer sehr, sehr jungen Trainerin, die jünger war als ich. Und war sehr lustig. Und ich habe nebenher noch andere Leute über so ein Forum kennengelernt, die eben schon sehr moderne Trainingsmethoden hatten. Damals tatsächlich schon eine Gasse. Also die Takima ist geboren 2004. Das heißt, die hatten 2005 beziehungsweise 2006 schon eine Slalom-Gasse. Und über die haben wir den Slalom aufgebaut und der Rest liegt eben in diesem Schäferhundeverein.
Interessant. Was fasziniert dich am Agi so sehr, dass du über all die Jahre in diesem Hundesport geblieben bist?
Ich selbst komme ursprünglich mal aus dem Hochleistungssport im Kunstturnen, also so richtig mit 6 Tage die Woche Training, 4 Stunden, Totenstille in der Turnhalle, relativ viel Druck und im Agility war sehr viel Gemütlichkeit, sehr viel Miteinander, sehr viel gemeinsames Diskutieren, boah, wie löst man denn das und macht man hier einen Blinden oder macht man hier so was Mutiges wie ein Belgier, war am Anfang total spannend. Und einfach dieses abends dann am Turnier zusammensitzen, diese Gemeinschaft, die man mit den Agility-Sportlern hat und die Teamarbeit mit dem Hund. Also einfach es nicht alleine auf dem Schwebebalken zu stehen und alles guckt dich an, sondern du hast deinen Partner dabei, den Hund, der dich manchmal wirklich rettet, manchmal aber auch einfach ja dich nicht versteht und es dann halt Fehler gibt. Und diese Zusammenarbeit fasziniert mich einfach unglaublich.
Steig mal ganz kurz nochmal ein. Du kommst selber aus dem Hochleistungssport, hast es praktisch selber im eigenen Körper auch ja erfahren. Was konntest du aus dieser Zeit jetzt mitnehmen, was du mit ins AG übertragen kannst?
Dass Ruhephasen sehr wichtig sind, dass Motivation sehr, sehr wichtig ist und eben nicht nur mit Druck, was beim Hund noch extremer ist, weil der steigt ja dann einfach aus, während man Kindern mit Druck schon relativ lange bei der Stange halten kann. Finde ich, merkt man bei Hunden sehr schnell, ob die über Druck ausgebildet wurden oder über Motivation. Und allein dieses, wie die sich wirklich anstrengen und sich bemühen, das umzusetzen, was ich möchte und wirklich versuchen zu verstehen, was ich eigentlich will, das begeistert mich. Also da geht mein Herz auf, wenn ich sehe, ein Hund, der seinen Hundeführer anhimmelt und sagt, hey cool, das kriegen wir hin. Also lass uns loslegen.
Ja, das ist auch wirklich was sehr, sehr Schönes. Jetzt bist du ja auch doch so ein bisschen durch die Rassen gewandert. Warum dann schließlich die Rasse Border Collie?
Mich haben diese wahnsinnig schnellen, wendigen Hunde schon von Anfang an fasziniert. Nur mein Ridgeback damals, die Takima, fand halt diese Border einfach ein bisschen scheiße. Takima spielte sehr, sehr körperlich, hat wahnsinnig gern gekämpft und gecatcht und sich geprügelt, also wirklich im Spiel geprügelt. Und da war so ein Border nicht so richtig passend. Dann kam eben dieser schnellere Border, also der Wischlader ins Haus, der dann nicht einfacher war, also die kam dann. Und dann sind wir in eine Trainingsgruppe gerutscht mit nur Border Collies und plötzlich dachte Takima, ach so, Border gehen ja schon. Und dann ist bei uns der erste Border Collie eingezogen.
Woher kam der?
Direkt auch aus der Nähe. Ich hatte trainiert damals mit der Jutta Nau und kannte den Border Collie, den Ike vom Regebirge, von der Sigrid, und hatte auch mit ihren Töchtern viel Kontakt, weil die dann bei uns mittrainiert haben. Und dann kam irgendwann von der Sigrid der Anruf, du Conny, ich habe hier wieder einen Wurf. Es ist genauso wie die letzte Verpaarung, 10 Welpen und wieder einer braun. Ich so, hey, cool, herzlichen Glückwunsch. Und dann kam so, ja, und diesmal ist es eine Hündin. Ich so, aha, okay.
Der winkt mit dem Zaunpfahl.
Genau. Und ich hatte vorher schon mal bei ihr so ein bisschen vorgefühlt und dann kam eben, wie gesagt, der Wischler. Einfach, weil ich dachte, es passt zu meiner Takima besser. Und als sie mir das aber gesagt hat, war die Entscheidung sehr, sehr schnell gefallen. Also ich glaube, Eu war noch nicht mal 48 Stunden alt, als klar war, okay, die wohnt dann bald bei uns.
Was hat sich für dich dann verändert mit einem Border Collie?
Oh, sehr, sehr viel. Plötzlich gab es Leute, die mich ganz anders beobachtet haben, weil, naja, mit zwei so Jagdhunden, das war immer nett und alle dachten, oh, das machst du gut und ist voll nett. Und dann kam ich mit einem Border um die Ecke und plötzlich hatte ich so das Gefühl, es gab neidische Blicke, es gab Getuschel hinterm Rücken und fand es ein bisschen strange. Wir hatten dann bei uns in der Trainingsgruppe auch eine, die ist mit einem Terrier gelaufen, hatte dann auch ihren ersten Border Collie und der ging das genauso. Also das war tatsächlich ein bisschen komisch. Aber inzwischen hat man sich dran gewöhnt. Also inzwischen gehöre ich irgendwie auch zu diesen Border-Leuten dazu und es passt so.
Und wie ging es dann weiter mit den Border-Collies und dir? Es sind ja dann noch ein paar mehr eingezogen.
Ja, es kam dann irgendwann noch dieser Spitz, der dreimal Asyl beantragt hat und als er das dritte Mal bei mir vor der Haustür stand und geklopft hat, ich wohnte damals an der Bundesstraße und sie stand bei mir mehrmals vor der Türe, durfte sie dann bleiben. Und dann habe ich mit der Agility gemacht. Von diesem Hund bin ich aber der siebte Besitzer. Also wir hatten diverse andere Baustellen. Wahnsinn. Und als sie dann zweijährig war, war sie also gerade ein paar Turniere gelaufen. Sie war echt vielversprechend. Ich hatte richtig Bock auf diesen Hund dann im Agility. Im Alltag war es noch nicht ganz so einfach, aber zumindest das Agility war geil. Und dann haben wir festgestellt, der Hund sieht nichts mehr. Nein. Sie hatte dann noch eine Sehfähigkeit von 40% und ging zweijährig in Rente.
Was macht das mit einem?
Ja, das war schon wirklich blöd. Keine Ahnung. Also ja, der Hund war trotzdem witzig. Sie ist bis heute da und mischt hier das ganze Rudel auf. Ist inzwischen 10 Jahre und teilt ein, wer wann an den Wassernapf darf. Wenn es nach ihr geht, ist das nämlich zeitlich limitiert. Nachdem es nach uns geht, ist es das nicht. Aber ja, die ist sehr witzig, hat ein lustiges Leben und ist halt da. Aber dann war wirklich die Sehnsucht nach einem weiteren Hund, um ihn im Sport zu führen, sehr, sehr groß. Und auch einfach die Idee, nach zwei Mischlingen das erste Mal einen reinrassiger Hund mit Papieren zu haben und davon dann ein Welpe, das war einfach der Traum. Ich hatte die Eu, sie hatte internationale Papiere, sie war geröntgt, sie hatte einen Gentest. Ja. Dann dachte ich, okay, ich gehe den Schritt. Ich melde mich an, ich mache meine Zucht, also meinen Sachkundenachweis für Züchter, habe den gemacht beim Club für kritische Hütehunde und habe die ausgestellt, habe sie anküren lassen und habe dann meinen ersten Wurf geplant.
Vielleicht für alle, die das jetzt nicht so wissen, nimm uns noch mal ganz kurz mit, was man denn alles so braucht, um dann züchten zu können.
Also die Vorgaben selbst sind vom Club für britische Hütehunde, dass man diesen Sachkundenachweis hat. Das ist aber nur eine eintägige Schulung. In der geht es um Haltung von einem Hund, um genetische Fragen, um Haltungsformen, also wie groß darf der Zwinger sein, in dem so ein Hund lebt, wie viel Licht muss das haben, also eher so rechtliche Dinge. Es gab dann einen Vortrag, den ich sehr spannend fand, wo es dann wirklich um die Geburt selbst geht, also wann muss man zum Tierarzt und wann nicht, wobei dieser Vortrag insgesamt nur 1,5 Stunden ging. Ich hätte gerne, keine Ahnung, 10 Stunden zu dem Thema gehabt, weil ich es unglaublich spannend fand, habe mich dann selber ein bisschen belesen. Dann gibt es vom Club für britische Hütehunde eine Ortsbegehung von der Stätte, in der der Hund aufgezogen wird. Also bei mir war das mein Haus. Und da wird dann eben vermessen, wie groß ist der Garten. Haben die Welpen einen ebenerdigen Zugang zum Garten? Haben die einen freien Zugang zum Garten? Wie viel Anschluss haben die zur Familie? Und das wird dann alles protokolliert. Und dann bekommt man eben, dann darf man 3 Namen einsenden, wie man seine Zuchtstätte gerne nennen möchte. Da wird dann einem einer zugeteilt, der ist dann auch international geschützt. Also es gibt diese Zuchtstätte mit dem Namen international nur ein einziges Mal. Und dann darf man offiziell züchten. Dann braucht man nur noch einen Hund, der eben zuchttauglich ist. Sprich, der muss HD geräumt sein. Der muss zweimal ausgestellt sein mit einer entsprechenden Formnote. Der braucht also mindestens ein vorzüglich oder ein sehr gut. Und dann die 3. Ausstellung ist dann quasi die Ankörung. Und dann ist der Hund Zucht zugelassen.
Okay. Nochmal, um zu den Namen zurückzukommen. Welche Namen hast du eingereicht? War das dein Wunschname, den sie tatsächlich dann genehmigt haben?
Ja, das war tatsächlich mein Wunschname. Und ich hatte einen eingereicht, von dem ich wusste, dass es den schon gibt, weil ich keine 3 einreichen wollte. Deswegen habe ich.
Du hast beschissen eigentlich.
Ich habe es leichter gemacht und den 2. weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Okay. Was bedeutet dein Zwingername?
Spiffing Witt kann man gar nicht so 1:1 übersetzen. Ich hatte das von einer Familie aus Amerika, die ihre Kinder immer so betitelt haben. Also Spiffing ist so ein bisschen außergewöhnlich, ein bisschen extravagant, ein bisschen so ein Stück über der Norm. Und das Witt ist wie bei uns so der Witz, der Esprit, das Knitze. Also so einfach so ein Ticken drüber.
Sehr cool.
Und so sind halt manche Kinder und andere sind halt brav.
Gefällt mir. Das ist was Schönes dahinter, eine Geschichte und was du dir überlegt hast und passt aber auch zu sehr vielen Border Collies, die ich kenne.
Genau, und ich finde eben zu meinen auch.
Wie geht es dann weiter für dich? Verpaarung, du suchst dann Deckrüden aus. Wie, nimm uns da mal ein bisschen auf die Reise mit.
Ja, auch diese Suche hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre schwer geändert. Meinen ersten Deckrüden habe ich ausgesucht. Wir waren auf einer Ausstellung und die Eu war mit Rüden immer nicht ganz so einfach. Und mit diesem Rüden hat sie 3 Stunden lang gespielt.
Okay, also dachte, da war es okay, mehr so Sympathie.
Genau. Ich fand den Hund cool, war noch auch ein sehr junger Hund damals, auch im Agility eben noch sehr jung. Aber einfach, der bewegte sich toll. Ich fand ihn von der Arbeitseinstellung cool. Und die Eule fand ihn cool. Und nachdem die Eule den cool fand, dachte ich, okay, das passt. Und genau so war es dann auch. Es war unser erster Deckrüde dann.
Und ging einwandfrei dann beim Decken? War kein Problem?
Das war ein bisschen schwierig, weil einfach beide total unerfahren waren. Aber die Eu hatte insgesamt 3 Würfe. Und die ersten beiden mit unerfahrenen Rüden. Beim 3. hätte sie das nicht mehr zugelassen. Da war es dann, nein, beim 3. war es auch einer, der noch nie gedeckt hat. Aber der war schon 6 und der war sehr überzeugt von seinem Ziel. Also der war einfach, der wusste, was er will, stand bei einer Züchterin in der Schweiz, die mehrere Deckrüden hat und hat schon 6 Jahre lang den anderen beim Decken zugeschaut. Und die hat den Zwinger aufgemacht und der wusste, was er will. Also der war einfach so zielstrebig, das war aber ganz gut, weil die euch schon sehr, sehr stark war mental. Und wenn der Rüde halt zu lang rumgemacht hat, ich glaube, ja, es wäre schwierig geworden sonst.
Woran machst du allgemein fest, ob die Verpaarung jetzt für dich sehr gut war oder auch vielleicht mal nicht gepasst hat?
Ganz klar an den Hunden. Also wenn man meinen B-Wurf kennt, einige kennen den, da sind die Hunde sehr, sehr unterschiedlich vom Charakter. Alle in einer Art irgendwo ins Extreme. Also wir haben, jeder kennt den Bex vom Max Sprinz, ein Genie seines Faches. Also ein wirklich toller Hund. Ich habe meine Bakun, sehr, sehr impulsiver Hund, die auch schon ein, zwei Mal mit dem Terrier meiner Schwiegereltern zusammengerasselt ist, weil sie sich von dem einfach nicht die Butter vom Brot klauen lässt. Hatte aber sonst noch nie mit einem anderen Hund irgendeinen Streit, nur mit dem einen. Ich habe eine Hündin, die schon ein bisschen geräuschempfindlich in diesem Wurf gehabt. Ja, die sind, finde ich, vom Charakter einfach alle sehr, sehr unterschiedlich. In meinem C-Wurf hingegen, das finde ich einen unglaublich homogenen Wurf, einfach von der Art her, die sind sich alle, also da kannst du in die Wurfkiste, oder konntest du in die Wurfkiste reingreifen und die waren sich alle sehr, sehr ähnlich. Dann war Kalia, die so ein bisschen stärker war und auch jetzt im Agility echt cool läuft. Eine Caillou, der so ein bisschen gemütlicher war, aber vom Charakter waren sie einfach cool. Und jetzt der D-Wurf, die finde ich, also da ist die, eine Hündin aus meinem C-Wurf, die Mutter. Und auch der Wurf ist in sich unglaublich homogen.
Okay, das heißt, du schaust dir die Nachzuchten an und versuchst dann, so weit wie es geht, zu beurteilen, hat das jetzt gepasst, hat das nicht gepasst, gibt es da vielleicht eine Wurfwiederholung oder auch von den Linien?
Inzwischen auch von den Linien, aber da muss man tatsächlich reinwachsen. Also da habe ich auch Lehrgeld gezahlt und ja, ich denke, man muss da einfach wirklich Erfahrung sammeln und viel mit anderen Züchtern sprechen. Gott sei Dank habe ich inzwischen ein Netzwerk mit Züchtern, wo ich wirklich anrufen kann und sagen, hey, ich hätte das und das vor, was hältst du davon? Und wo ich dann wirklich auch objektive Antworten kriege, die also wirklich sagen, du, mit deinem Hund würde ich die Verpaarung nicht machen. Oder ich kenne jetzt bei deinem Hund die und die Situation nicht, wie ist denn der da? Weil dieser Hund reagiert so und so, vielleicht überlegst du dir, ob das passt oder nicht. Also ja, einfach, dass es Leute gibt, mit denen man wirklich offen sprechen kann und selber natürlich auch inzwischen mehr Wissen hat.
Wir gehen mal einen ganz kurzen Ausflug zwischen Theorie und Praxis. Einmal so die Theorie, was ist dir denn an einem Deckrüden besonders wichtig?
Da ist tatsächlich bei dem Deckrüdenwahl Theorie und Praxis ähnlicher wie bei meiner Welpenauswahl. Aber beim Deckrüden ist mir tatsächlich wichtig die Gesundheitsergebnisse, was wurde alles untersucht und natürlich, was kam dabei raus, was wurde genetisch untersucht, wie steht der Hund vom Körperbau her da, wie ist er von seiner Art. Also ich finde nach wie vor, die Border Collies sind einfach zu 95% im Alltag und nur zu 5% im Sport. Und ich mag wirklich eher so die leichtführigen, freundlichen, offenen Hunde. Also, wer meine Hunde kennt, der weiß, die sind eher aufdringlich als menschenscheu. Die sind sehr, sehr menschenbezogen. Küssen für ihr Leben gern, auch wenn sie nicht darum gebeten werden. Und mir ist einfach wirklich wichtig, dass die Hunde leicht zu handeln sind.
Und wenn du dir jetzt einen Deckrüden rausgesucht hast und dann die Nachzuchten so ein bisschen verfolgst, klar ist es oft das Wunschdenken ja von, denke ich, fast jedem Züchter. Man sucht sich eine Hündin und sucht da Schwächen und Stärken und sucht dazu den passenden Partner, wo das ausgleicht. Wie ist da die Praxis jetzt? Was siehst du, was sich da durchsetzt? Linien, Elterntiere, Großeltern?
Also ich finde es immer unfassbar, wie viel von der Hündin kommt und eben nicht nur vom Rüden. Wobei wir jetzt bei unserem letzten Wurf hatten wir jetzt ein Wurftreffen, die Welpen sind jetzt genau ein Jahr. Wir waren eine Woche gemeinsam im HSZ und haben die Hunde so verglichen und es war unglaublich, was da durchkam, wer so ein bisschen mehr nach dem Vater schlägt, wer ein bisschen mehr nach der Mutter schlägt oder wo der Onkel mal durchkommt. Es war sehr, sehr spannend und tatsächlich haben wir da echt einen Welpen, der ist quasi Copy-Paste von der Mutter. Wir haben einen, der ist quasi die Kopie vom Vater. Und alle Abstufungen dazwischen. Also wobei auch wir schon, naja, die Wurfplanung gab es doch schon ein bisschen länger und wir schon ein Jahr lang gesagt haben, wie ähnlich sich diese Elterntiere sind. Also wie ähnlich die sich bewegen, wie ähnlich die auf Sachen reagieren, auf neue Herausforderungen oder so. Von daher war das von Anfang an sehr, sehr passend einfach. Und genauso ist es in dem Wurf auch. Das ist, was ich vorher schon sagte, ein sehr harmonischer Wurf. Aber so manche Sachen, so diese Art zu kuscheln auf dem Sofa, ist die Doom eine Kopie ihrer Mutter Simtik. Die kuscheln einfach exakt gleich. Und ja, andere sind da halt eher so wie der Papa. Aber wer sich mehr
interessante Ansatz, wo du jetzt so sagst, weil oft, wie ich gerade beschrieben habe, versuchen ja eher so Schwächen auszugleichen oder Stärken zu fördern oder so. Aber eigentlich seid ihr dann den Weg gegangen, dass ihr so ziemlich gleiche Charakteren verpaart habt.
Bei unserem letzten Wurf, ja. Also ich fand von Anfang an diesen Rüden einfach geil. Und ich wusste, okay, wenn wir das machen, die werden einfach von der Art wirklich cool. Also nicht nur für den Sport, sondern vor allem von der Art, vor allem für den Alltag. Und auch die Besitzer heute sind restlos begeistert von den Hunden, auch vom Arbeiten her, aber eben auch im Alltag. Man merkte natürlich so ein bisschen, dass es Corona-Welpen waren, also die haben einfach nicht ganz so viel von außen erlebt. Das, klar, hat man am Anfang vor allem gemerkt, wenn dann plötzlich lauter neue Geräusche waren und man, als man plötzlich wieder raus konnte und da gab es Menschenmengen, das waren die natürlich nicht gewohnt, wobei sie Menschen kannten, aber eben nicht in großen Gruppen. Aber ja, so vom Gesamten haben die sich genauso entwickelt, wie wir uns das erhofft haben.
Sehr cool. Kannst du uns sagen, was dein Ziel für die Zucht ist? Für deine Zucht?
Ja, so. Also so wie ich schon gesagt habe, ich hätte gerne familienfreundliche, offene, lustige, belastbare Hunde, die auch im Sport gut sind. Aber eben der Sport an zweiter Stelle. Also die sollen gesund sein, die sollen freundlich sein, die sollen offen sein. Und dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir wollen. Wir wollen, also mein Ziel ist nicht nur Weltmeister zu züchten, sondern mein Ziel ist wirklich, dass die Leute im Alltag zufrieden sind mit den Hunden.
Würdest du sagen, dass dein Ziel bis jetzt, was du so verfolgt hast, immer geklappt hat?
Also beim C- und beim D-Wurf glaube ich restlos ja. Beim B-Wurf, wie gesagt, die waren schon sehr, nicht ganz so einfach im Handling.
Was nimmst du sehr da dann mit, wenn das vielleicht nicht so ganz ist, wie du das dir vorgestellt hast? Was veränderst du da für dich?
Ja, ich hatte beim ersten, also beim B-Wurf tatsächlich drauf geachtet, wie dieser Hund arbeitet, aber wenig mich um diese Situation im Alltag gekümmert. Und das habe ich dann komplett geändert. Also mir ist das Verhalten im Alltag wichtiger als die Leistung im Sport, wobei ich natürlich schon möchte, dass der Hund sich gut bewegt, dass er gesund ist. Aber wie gesagt, mir ist das Wesen wichtig.
Gehen wir nochmal kurz auf Gesundheit ein. Welche gesundheitliche Untersuchungen machst du bei deiner Zuchthündin oder auch verlangst du von dem Deckrüden, bevor du diese für die Zucht auswählst?
Also vor meinem ersten Wurf war die Hündin HD gerönt. Punkt. Vor dem zweiten Wurf war dieselbe Hündin schon, hatte den kompletten Genuntersuchungen von Lavoclin, war dann nochmal gerönt auf Ellbogen und Wirbelsäule und die Simtik ist auch, und auf Ellbogen, OCD und Wirbelsäule. Und die Simtik wurde gleich am Anfang alles geröntgt, hat eine B-Hüfte, ging trotzdem in die Zucht, natürlich mit einem Rüden, der nur eine A-Hüfte hat. Hat komplettes Genpaket, inklusive den neuesten Untersuchungen mit dieser Taubheitsgeschichte bei den Border Collies. Macht nur ein Labor, oder zu der Zeit, als ich es auswerten lassen habe, hat das nur ein Labor gemacht in Finnland. Und trotzdem habe ich das natürlich sofort gemacht, weil ich einfach finde, wenn man die Hunde auch im Sport haben möchte, dann muss man gucken, dass die gesund sind.
Wie entscheidest du denn, ob eine Hündin von dir in die Zucht geht oder auch nicht?
Nach den Gesundheitsergebnissen der Hündin und der Geschwister.
Okay, interessant.
Und auch nach dem Charakter. Wir haben also über meinen Mann ja noch weitere Hunde im Haushalt und wir haben eine Hündin, die wirklich von den Gesundheitsuntersuchungen sehr, sehr gut ist. Du hast sie selber schon bei dir in Behandlung gehabt, die einfach vom Gebäude her sich von meinen Hunden unterscheidet und zwar sehr, sehr deutlich und auch im Alltag nicht so einfach zum Handeln ist. Und diese Hündin hätte alles, um in die Zucht zu gehen. Macht für mich aber wenig Sinn, mit dieser Hündin weiter zu züchten.
Wie schwer fällt dir sowas?
Das kommt auf die Hündin an. ja, das macht tatsächlich einen Unterschied, ob du diese Hündin aus deinem eigenen Wurf rausgepickt hast und gesagt hast, boah, das ist mein nächstes. Und die geht dann nicht in die Zucht, so wie meine Bakun. Das war der erste Hund aus meiner Zucht, den ich behalten habe und der eben nicht in die Zucht ging. oder ob das ein zugekaufter Hund ist, der dann auch noch meinem Mann gehört. Also auch da gibt es doch so ein bisschen Unterscheidungen. Also den hatte der schon, bevor wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt nicht so, dass wir den gemeinsam angeschafft hätten, sondern der war einfach vorher schon da, dieser Hund. Und da ist die Bindung nicht ganz so riesig. Oder nein, die Bindung schon tatsächlich, die Bindung zu diesem Hund sehr wohl. Aber der Wunsch für die Zucht ist natürlich, wenn man so ein Würmchen selber auf die Welt bringt und es aus der eigenen Hündin ist, doch ein anderer. Und deswegen war ich super glücklich, dass die Simtik eben wirklich gesund ist und vom Charakter sensationell ist. Und vor allem, du hast sie auch im Agility gesehen, es ist schon ein Träumchen, das Tier.
Ja.
Und es macht natürlich glücklich. Wobei, wie gesagt, ich auch die Bakun in der Zucht gerne gehabt hätte und sie ist es eben nicht.
Darf ich an der Stelle fragen, warum?
Ja, aus gesundheitlichen Gründen. Also da wurde ja eine OCD diagnostiziert beim Röntgen, kam für uns völlig überraschend, sowohl der Bex als auch die Bakun in dem Wurf haben das, alle anderen Geschwister nicht. Auch eine sehr, sehr untypische OCD bei beiden, weil sie außerhalb des Gelenkes ist und keine Absplitterung und nichts. Die Hunde gingen nie in ihrem Leben lahm, hatten nie irgendwelche Schmerzmittel wegen dieser Geschichte und liefen beide im Sport. Die Bakun hat jetzt wirklich eine böse Verletzung in der Wirbelsäule gehabt, mit der Einblutung in die Wirbelsäule, was aber nichts mit der OCD zu tun hat, sondern das war einfach ein Unfall. Davor sind wir leider alle nicht gefeit.
Nee, das stimmt.
Und das war der Grund, warum sie nicht in die Zucht ging.
Über die Jahre hat sich doch ja sehr, sehr viel verändert bei den Border Collies. Wenn man so immer wieder Bilder anschaut, wie die früher ausgesehen haben zu heute. Welche Veränderungen, vielleicht jetzt wirklich auch allgemein, gar nicht nur speziell für deine Zucht, findest du denn gut in der Border Collie-Zucht?
Ich finde es sehr gut, dass eben mehr und mehr die gesundheitlichen Sachen im Vordergrund stehen. Ich finde vom Gebäude, dass sie wirklich wendiger geworden sind großteils und auch nicht mehr so schwer. Wobei auch da gibt es schon wieder welche, die ins andere Extrem gehen, also die zu hochbeinig und fast schon jagdhundmäßig die Hunde züchten. Bei den Showboarders geht es auch ins andere Gegenteil, immer noch kürzere Beine und noch mehr Fell. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, in welche Richtung soll es gehen. Ich finde, ein bisschen schlanker, als sie früher waren und ein bisschen hochbeiniger, finde ich super, aber wenn es dann wieder so ins Extreme geht, finde ich schon wieder schwierig.
Das heißt, das Kritische siehst du hauptsächlich in den Extremen, wo man sich bewegt?
Auf jeden Fall. Auch jetzt, wenn man bedenkt, dass irgendwann diese Sprungklasse unter 50 cm kommen wird, bin ich gespannt, ob sie dann nicht die Hunde noch einen Ticken kleiner züchten werden. Meine Hündinnen sind eine über 50 und eine unter 50 Zentimeter. Ja, die sind wirklich an der Grenze, aber wenn man es dann drauf anlegt und man züchtet die kleiner, das finde ich halt wieder, bin gespannt, wohin es geht.
Was kannst du so beobachten über die Jahre, was dir am meisten auffällt, jetzt vielleicht auch fernab nur von dem kleiner und größer werden?
Ja, im Agility werden sie alle kurzhaarig. Dann gab es eine Zeit lang einen riesen Hype auf braune Border Collies, kurzhaarig. Jetzt ist total hip, wenn man auch noch was Gemeltes mit drin hat. Also braun, Mel, Kurzhaar. Das wollen die Leute im Moment haben. Dafür kriegt man auch Deckanfragen, wenn der Welpe gerade mal 6 Wochen alt ist. Das ist echt witzig. So, boah, ist das dein Rüde? Kaufst du den und machst du den mal zuchttauglich? Der Rüde war 6 Wochen alt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also sehr spannend. Und was man auch sieht, du kommst auch in der Zucht über die Social-Media-Sachen ganz anders voran wie früher. Also früher gab es einfach eine Liste und dann hat man da die einzelnen Hunde vielleicht ein bisschen gekannt und dann hat man da mal geguckt, was passt von den Linien. Heute ist so, je krasser die Videos sind, umso mehr Anfragen, glaube ich, gibt's.
Stimmt, das kann ich auch so bestätigen, ja. Anderes Zeitalter, ne? Und mit den Social-Media-Sachen wird enorm viel auch oft gepusht, auch vielleicht teilweise Hunde, wo Durchschnitt sind, aber geile Videos, geile Bilder, ein paar Tricks und dann geht da ganz schön was.
Ja, aber tatsächlich finde ich manchmal Durchschnitt gar nicht schlecht. Ein guter, solider Hund ist ein wirklich guter, solider Hund. Und immer nur Kracher miteinander zu verpaaren, ist irgendwann vielleicht auch der Ritt auf dem Pulverfass.
Ja.
Also immer nur Genie mal Genie kann auch schiefgehen.
Kann ich unterschreiben. Auch jetzt aus dem Mali-Bereich tatsächlich. Also ich glaube, das gibt sich da auch nicht viel. Reden wir doch mal über ein ganz schönes Thema. Wie wachsen denn die Welpen bei dir auf?
Ganz nah bei mir. Tatsächlich habe ich im Wohnzimmer die Wurfkiste, drumherum einen Zaun im Wohnzimmer und innerhalb dieses Zauns meine Matratze. Und da schlafe ich die ersten 10, 12 Tage. Ich gehe ab und zu mal raus, so Richtung Toilette und Dusche, aber ansonsten bin ich doch ziemlich viel da drin. Wir machen relativ früh schon so die ersten neurologischen Stimulationen. Ich habe wahnsinnig viel Kontakt zu den Welpeninteressenten, dass die einfach viele Bilder haben, viele Videos, ab und zu auch mal irgendwelche Live-Mitschnitte von dem, was so aktuell in der Wurfkiste funktioniert. Wir haben die anderen Hunde im Wohnzimmer. Das heißt, die kennen von Anfang, also am Anfang hören sie natürlich noch nichts, aber dieses normale Alltag, dieses Gebell und diese Anwesenheit von dem restlichen Rudel, die wachsen dann wirklich einfach von Anfang an mit rein und haben dann später Zugang zur Terrasse und dann später auch zum Garten, weil jetzt sind wir im ersten Stock. Das heißt, die Hunde müssen runtergetragen werden, was sie aber täglich gemacht werden. Wir haben unten noch eine leerstehende Wohnung. Ich habe dann 2 Wochen dort unten gewohnt, dass die wirklich einfach schneller rein und raus können. Und ja, so erleben sie viel. Wir waren bei uns auf dem Hundeplatz. Also ich habe direkt am Haus einen eigenen Hundeplatz. Und da sind wir dann hingefahren. Wir fahren ungefähr 1:30 Minuten. Aber sie haben halt eben Autofahren gelernt, einfach für die Prägung. Sie gehen relativ früh dann auch mit Gassi. Jetzt in Corona-Zeiten war das super, weil du kannst die überall hin mitnehmen. Es war eh kein Mensch unterwegs. Also das war einfach toll. Die konnten mit an die Salzach, also an den riesen Fluss. Die waren mit im Wald, die waren mit auf Sandböden, die waren mit auf Schotter. Die waren wirklich einfach mit und wirklich mit dem Auto hingefahren, mit dem Auto heimgefahren. Das war für die wirklich absolut normal.
Also eigentlich schon in den Alltag mit integriert, dass man einen alltagsfähigen Hund schon abgibt.
Genau, also was auch ist, meine Hunde kennen alle sehr, sehr früh ihren Namen. Also auch den Namen, den die späteren Besitzer nutzen. In meinem letzten Wurf war es eine, die einen anderen Namen hatte, weil 2 Hündin, also Doom und Dub, einfach zu ähnlich waren. Dann waren es eben Doom und Cuddles. Und Cuddles hört bis heute auf Cuddles. Also wenn ich sie rufe, wenn die Besitzer sie rufen sie Dub. Aber wenn ich Cuddles rufe, weiß ich genau, wer gemeint ist. Also das ist sehr, sehr lustig. Und anderen werden von Anfang an mit dem Namen gerufen, den sie später haben werden.
Sehr cool. Auf was legst du besonders Wert bei den Welpen? Nur auf die Alltagssachen oder noch auf irgendwas anderes?
Tatsächlich nur auf die Alltagssachen. Also wirklich, dass die Trallen schneiden kennen und zwar auch mit dem Dremel, dass die sich anfassen lassen, dass die sich hochheben lassen, dass man mit denen auch einzeln mal aus dem Haus gehen kann oder dass die auch mal alleine kurz in irgendeinem Raum zurückbleiben. Also ich rede von Minuten, nicht von Stunden. Dass sie Geräusche kennen, dass sie verschiedene Situationen kennen und trotzdem, wie vorher schon gesagt, einfach ihre Ruhezeiten haben, wo sie das verarbeiten können, dass nicht jeden Tag 1000 neue Sachen sind, sondern dass man es eben dosiert macht und doch macht.
Ja. Wie machst du es in der Zeit mit dem Rest von deinem Rudel? Du hast vorher gesagt, die sind zwar mit drumherum und die sind immer mit dabei. Oder sagst du, es gibt so Zeiten, wo die zu den Welpen dürfen oder auch wieder dann weg müssen?
Nee, die sind tatsächlich dabei. Meine Hunde sind es gewohnt, im Rudel also zu leben. Und auch während der Geburt bin ich in diesem Gehege, in diesem Auslauf und die anderen lagen ringsherum und haben gepennt. Also wir haben da Hunde, die interessiert es nicht mal. Wir haben Hunde, die kommen mal vorbei und schauen. Bei uns war es das. Die Simtik jetzt beim letzten Wurf hatte mit einer Hündin ein bisschen Stress und die war dann wirklich auch tagsüber mit meinem Mann bei der Arbeit. Die hat nachts im Schlafzimmer geschlafen. Die haben wir wirklich die ersten 3 Wochen komplett weggehalten, weil ich einfach meine Hündin damit nicht stressen möchte. Der Wischler, unsere Supernanny, die war von Anfang an auch mit in der Wurfkiste, also nicht während der Geburt, aber so ab Tag 3 durfte die schon in die Wurfkiste rein und die kriegt dann auch immer gleich einen Milcheinschuss und säugt da so ein bisschen mit. Das ist einfach schon so ein bisschen ihr Nanny-Job. Und andere haben mehr oder weniger Interesse und dann entscheidet ganz klar die Mutterhündin, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Wenn ich allerdings weg bin, dann ist der Welpenauslauf zu, das Wohnzimmer abgeschlossen und die Hunde auch nicht dann im angrenzenden Raum, sondern wirklich am anderen Ende der Wohnung, im Schlafzimmer und oder gehen die zur Arbeit oder sitzen im Auto, je nach Wetter und so, dass die Hündin also wirklich ihre Ruhe hat, wenn ich nicht anwesend bin.
Okay, aber ihr lasst tatsächlich praktisch die Hündin entscheiden, ob andere Hunde zu den Welpen dürfen oder nicht?
Ja, ganz klar. Also wenn der Wischler kommt, das finden meine Hunde echt immer cool. Also auch die Simtik wurde ja von dem Wischler mitgesäugt, weil es der Eu, der Mutter damals sehr, sehr schlecht ging. Und da hat der Wischler den kompletten Wurf gesäugt, den Rüden, bis er 20 Wochen alt war. Also so wirklich mit Hingabe. Und die war wirklich einfach von Anfang an willkommen da drin. Die hat die Welpen geputzt und für die Simtik, die lagen zu zweit in dieser Wurfkiste und es war völlig in Ordnung. Die Moon hat nur das Wohnzimmer betreten und die Simtik hat gesagt, nee, das geht gar nicht. Und das ist für mich was, ja, dann muss die halt nicht da rein und soll die draußen bleiben. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber wenn sie mit der einen Hündin keinen Stress hat, dann kann die auch rein. Oder auch ihre Mutter, die Eule, durfte in die Wurfkiste, nur hat die wenig Interesse daran. Die putzt dann hier mal ein Pipi weg und dann geht sie aber auch schon wieder. Aber wenn die kommt, das interessiert keinen, wobei die Eule zum Beispiel liebend gern auf der Matratze vor der Wurfkiste schläft. Also so ein bisschen dabei, also vor allem dann auch bei mir, das fand sie schon immer cool, aber so direkt Wurfkiste, ja nee, viel zu viel Arbeit.
Braucht sie nicht mehr.
Genau. Sie ist ja schließlich die Oma und nicht die Mutter, also so ab und zu mal. Oder wenn es dann Futter gibt, war die Eule schon auch gern mal mit dabei. Aber so dieses Arbeiten und Putzen, das war dann nicht so ihr Ding. Und ich finde, da ja, muss auch so ein bisschen der Charakter der Hunde und auch vor allem die Mutterhündin ein Mitspracherecht haben.
Sehr schön. Wie wählst du denn aus, wer einen Welpen aus deiner Zucht bekommt? Ich denke, du hast einige Anfragen.
Ja, ich habe einige Anfragen. Tatsächlich stalke ich die Leute so ein bisschen im Internet und gucke mal, was die so machen und wer die so sind und vor allem mit wem die so befreundet sind. Ob ich da irgendjemanden kenne und frage dann diese Personen aus, wie diese Menschen mit ihren Hunden umgehen. Also nicht, wie die rennen oder wie die Agility machen, weil da gibt es YouTube-Videos, sondern wie die mit den Hunden umgehen. Auch mit einem Lauf, der nichts war oder auch mit irgendeinem, ja, keine Ahnung, wenn irgendwas halt nicht passt, wie die dann mit dem Hund sind. Und dann gibt es ganz klar Rückmeldungen, so, boah, gib dem Jani einen Hund, dann mache ich dann ein rotes X dahinter und dann ist das Thema für mich auch schon durch. Da frage ich tatsächlich nicht mal mehr nach. Also, wenn ich da jetzt jemand frage, der mit dem einen ein persönliches Problem hat, ist das zwar schade für den einen, aber ich kümmere mich da nicht drum, ob es dann vielleicht doch noch einen anderen gibt, der was anderes sagt. So, wenn der mal ein rotes X hat, dann hat er das einfach. Das tut mir dann leid.
Okay, aber du, vielleicht, um das zu entschärfen, du fragst da Leute, die du gut kennst, in deinem Umkreis oder so, jetzt nicht, wenn da einer kommt und sagt, hey, ich habe gehört, der ist da ein bisschen blöd.
Nee. Also ich frage da entweder Leute, die ich wirklich kenne oder die der Max kennt. Also auch der Max ist da immer ein sehr, sehr großer Ansprechpartner für mich, wo ich sage, also der kennt halt viele Leute. Ne? Der war auf wahnsinnig vielen Agility-Seminaren in Europa. Und wenn der Leute im Training am Seminar sieht, dann sieht der natürlich schon auch, wie die mit den Hunden umgehen. Ja. Sicher sieht er nicht alles. Und auch da, man sieht den Menschen nur bis zur Nasenspitze. Und dann ist es so, dann bleiben natürlich einige übrig und dann kommen die irgendwann auch einen besuchen und dann muss man halt irgendwann sagen, ja, das passt oder man sagt, boah, nee, mein Bauchgefühl sagt nein und dann ist es tatsächlich auch mein Bauchgefühl, das dann entscheidet.
Ja. Finde ich aber gut. Also könnte ich mit leben, wenn man sagt, ey, das ist mehr mit dem Bauchgefühl, wo passt oder nicht passt, weil das ist ja doch ein Baby, was du da von dir mit abgibst, ne?
Ja, also gerade in meinem C-Wurf war es so, der Rüde, der Zmück war, da hatte eine Freundin von mir angefragt, die ich unglaublich gern habe, aus der Schweiz. Und für sie war das so, ja, ja, sie hätte da vielleicht Interesse, es hat aber dann in ihr Leben einfach nicht reingepasst und dann wurde ihre alte Hündin operiert und es wäre zu dem Zeitpunkt mit dem Welpen einfach nicht gegangen. In meinem Kopf war das aber einfach schon perfekt. Als sie dann gesagt hat, nee, du, also wirklich, das machen wir nicht, da war der noch nicht alt. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich den fix reserviert hatte, sondern sie hatte einfach angefragt und ich dachte, boah, das wär's. Ne? Es war für mich dann also schon viel klarer als für sie und sie hat dann aber, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen ihrer anderen Hündin gesagt, nee, sie wird das nicht tun. Und dann habe ich für diesen Rüden noch ein paar andere Anfragen gehabt und dann haben auch mal Leute den Hund besucht und dann haben noch mal Leute den Hund besucht und immer war es so mein Bruchgefühl, oh, ich weiß nicht. Und diese Rüde hatte halt mich schon so ein bisschen um den Finger gewickelt. Ich wollte gar kein Rüde, weil ich habe nur Hündinnen. Und dann war irgendwann mal mein Mann da. Zu der Zeit hatten wir noch eine Fernbeziehung. Er war dann das Wochenende da. Und bevor er am Sonntag gefahren ist, sagte er so, ja, und was machst du jetzt mit dem? Weil die kriegen den doch auch nicht, die jetzt da waren. Ich so, nee, die kriegen den auch nicht. War also uns beiden klar. Und er so, ja, behalten wir den? Und ich so, weiß nicht. Und er so, ja, wäre schon cool. Und ich so, ja, okay, dann nachher bleiben. Weil ich hatte mit dieser Idee schon 2 Wochen gekämpft. Aber es war klar, ich behalte die Simtik. Also diese Hündin, die einfach von Anfang an, ab Tag 3, ganz klar war, die wird bleiben. Und dann war halt klar, okay, dann der Rüde auch noch.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, nach welchen Kriterien wählst du einen Welpen aus, den du behältst oder auch tatsächlich fremd einkaufst?
Also in der Theorie, nach dem Gebäude, wie so ein Hund sich charakterlich entwickelt, nach dem Welpentest, wenn die Hunde 8 Wochen alt sind, in der Praxis, ja, die Bakun habe ich in der Fruchthülle gesehen, habe gesagt, wenn das eine Hündin ist, gehört sie mir. Weil die ersten 2 waren sehr weiß überzeichnet, sie war es nicht und ich dachte, boah, geil, das ist meins. Und da war die noch in der Fruchthülle und da war das schon entschieden. Bei der Eu war es ja ähnlich, einzige braune Hündin im Wurf, Anruf von der Züchterin, du, wenn du Interesse hast, dann sag mir Bescheid. Das war dann also auch entschieden. Takima war genauso entschieden. Der Wischler war der letzte Hund im Wurf. Da gab es halt keinen mehr außer den. Es ist tatsächlich in der Praxis nicht so, wie es in der Theorie sein sollte. Und auch bei dem letzten, bei dem C-Wurf, wo ich diese Simtik behalten hatte, waren es 2 schwarze Hündinnen und 3 Rüden. Ich wollte eigentlich eine braune Hündin. Das ging dann schon mal nicht. Und es war noch eine Freundin von mir, die einen Hund aus dem Wurf haben wollte. Und ich habe auch zu ihr gesagt, du, aber ich habe ganz klar die Entscheidung. Ich hebe mir die ganz, ganz lange auf. Und erst zum Schluss sage ich dir dann, welche von beiden du haben kannst. Und wir warten, wir warten, wir warten. Und ab Tag 4 war es so, die Eu hat die Welpen gesäugt. Alle Welpen haben sich umgedreht und sind ins Koma gefallen, haben geschlafen. Nur eine krabbelte durchs Bett und krabbelte und krabbelte und krabbelte, bis sie Körperkontakt zu mir hatte. Und dann hat sie geschlafen. Und das von da an jeden Tag. Ja, dann war sie 1 Woche alt und dann war klar, okay, die bleibt.
Glück für deine Freundin, die musste nicht so lange warten.
Nein, ich habe sie tatsächlich erst nochmal 1 Woche später gesagt. Aber für mich war es nach 1 Woche klar und sie wusste es, glaube ich, an Tag 11 oder 12 oder so. Also, dass sie diese haben könnte, wenn sie denn wollte und sie müsste halt mal vorbeikommen und sich angucken und dann würden wir das entscheiden. Aber geplant war das so mit total viel Vernunft und mit total viel Überlegung und das Herz hat einmal gesagt, ding, und dann war es das. Also da bin ich nicht so konsequent, wie ich vielleicht sein sollte.
Aber was ich jetzt mal an der Stelle sagen muss, was ich immer wieder hier raushöre, ist, dass du einfach ein Mensch bist, wo da sehr viel mit Herz und auch mit Bauch arbeitet. Also nicht nur, klar, ich glaube im Kopf, also so kommt es jetzt für mich rüber, im Kopf sind, ja, Gebäude ist wichtig und das und klar, man möchte Sport machen, aber ich würde sagen, dein Kopf gewinnt selten gegen dein Herz und dein Bauch.
Leider ja.
Warum leider? Ich finde es eine schöne Sache.
Es ist sehr, sehr gut, so wie es ist. Es ist so, wie gesagt, mein Traum war immer, eine braune Hündin kurzhaarig mit Stehohren zu haben. Ich hatte dann irgendwann mal eine Hündin in braun mit Stehohren. Ich hatte irgendwann mal eine kurzhaarige braune. Dann hatte ich eine kurzhaarige schwarze. Aber dass das so alles passt, hatte ich noch nie. Also vielleicht wird noch der eine oder andere Border Collie einziehen. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine braune Hündin mit Stehohren in Kurzhaar. Aber ich habe die Hunde, die ich habe, und ich bin mega glücklich mit ihnen. Und gerade, also auch vor allem die Simtik, mein Schatten, meine zweite Hälfte. Also, ja, das war schon einfach mein Goldstück und das passt gut zu.
Ja, und das auch hat wenn sie ich so sein wollte. Aber das hat sie ja schon früh gezeigt, auch, dass sie dein Schatten sein möchte.
Wobei Kalia hätte Stehohren. Simtik nicht.
Man kann nicht alles haben.
Nee, das passt gut so. Also ich bin sehr, sehr happy mit dem Hund und das ist gut so. Und auch die Isabel ist super happy mit ihrer Kalia. Also das passt schon.
Was gibst du denn künftigen Welpenbesitzern mit auf den Weg?
Dass sie mich jederzeit anrufen können, egal wann. Dass sie egal wann den Hund bei mir vor der Türe abstellen können, ohne irgendeine Diskussion oder Argumentation. Dass ich mit Rat und Tipps zur Seite stehe und dass ich im Vorfeld ehrlich bin. Ich finde als Züchter, ja, es gibt nicht den perfekten Hund. Jeder Hund hat irgendwo seine Defizite. Und wer bei mir einen Hund kauft, der weiß das im Vorfeld. Der kennt die Geschichte, die bei mir im Zwinger dahinter steckt. Der kennt die Krankheiten, die dahinter stecken oder eben auch nicht dahinter stecken. Und darf dann entscheiden, ob er da einen Hund haben möchte oder nicht. Und das finde ich ist einfach extrem wichtig, dass man sich dann auch nach Jahren noch wirklich direkt in die Augen schauen kann und sagen kann, dieses Risiko sind wir damals eingegangen oder eben auch nicht. Also wie gesagt, ich war am Anfang natürlich bei weitem nicht bei dem Wissen, wo ich heute bin. Das ist so, also ja. Gerade die OCD von Bex und Bakun, die hat sowohl den Max als auch mich völlig vor den Kopf gestoßen. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Ja, jetzt im Nachhinein wäre man vielleicht intelligenter gewesen.
Ich hake da nochmal ganz schnell ein. Das ist ja jetzt doch ein Hund, der sehr, sehr, sehr erfolgreich wurde. Was hat sich da bei dir verändert, was auch deine Zucht angeht?
Und sehr vieles. Also A, viel Nachfragen, B, aber auch viel falsches Gerede im Hintergrund über Dinge, die, also auch der Bex ist verletzt und läuft deswegen kein Agility mehr. Zu einer Zeit, als der Max einfach mehrere Hunde im Aufbau hatte, teilweise noch mit fremden Hunden gelaufen ist und der Bex ist einfach nicht der Hund, der abartig viel Training und Turniere braucht, weil er ist so klar im Kopf, wenn du den an den Start stellst, dann ist der einfach da. Und auch für den jungen Hundeführer ist es natürlich ein Unterschied, ob er das Startgeld für zwei Hunde zahlt oder für mehrere, zumal man in Deutschland ja gar nicht mit so vielen Hunden starten darf, gleichzeitig, wie man möchte. Also da ist ja einfach die Startzahl der Hunde begrenzt. Und da kommt einfach Gerede oft über dritte oder vierte oder fünfte Menschen, wo ich mir oft denke, so, oh Leute, wir sind alle auf Social Media, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, ihr könnt uns fragen. Also wir stehen da wirklich Rede und Antwort, das ist überhaupt keine Frage. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Oder auch Leute, die zu Menschen sagen, boah, kauft ihr von dort keinen Hund? Und dann sehen sie den Hund ein Jahr später und sagen, boah, der Hund ist aber geil, wo hast du denn den her? Ach, Überraschung, der ist ja doch aus der Zucht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut wird. Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, so geht es vielen. Es ist leider in dem Sport so oder auch leider in der Zucht so, wobei ich kenne das auch von anderen Rassen so. Also auch was bei den Spitzzüchtern zum Beispiel los ist, ist nicht so spaßig. Was bei den Schäferhundzüchtern los ist, ist nicht so spaßig. Ich kenne es von den Dalmatinern, die eigentlich nicht wirklich im Sport laufen, aber wo es unter den Züchtern einfach echt Themen gibt, wo ich mir denke, Gott, Leute, wir haben eigentlich alle dasselbe Hobby, wir haben alle dasselbe Interesse und tatsächlich, es gibt Welpenkäufer genug. Und wenn jeder so ein bisschen vor seiner eigenen Haustüre kehren würde und mit den eigenen Dingen offen umgehen würde, wäre es für viele einfacher.
Mit dem Thema Offenheit, ist deine Erfahrung, dass viel zurückgehalten wird oder verheimlicht wird?
Unterschiedlich. Ich glaube teilweise ja. Inzwischen werden viele Sachen veröffentlicht. Es werden aber auch Sachen einem angeprangert, die man angeblich verheimlicht, die aber nicht verheimlicht sind. Zum Beispiel ist meine Bakun mit ihrer OCD nie offiziell ausgewertet worden über den Club. Also das habe ich damals, als das akut war, wirklich einfach beim Röntgen, ich habe das HD angekreuzt, weil ich wollte die zugtauglich haben und wollte, dass das ausgewertet wird und dachte, ich mache die anderen Untersuchungen nur für mich, für den Sport und hatte ja wirklich erwartet, der Hund hat nichts, dann hatte er doch die OCD. Dann war ich erstmal wirklich so ein bisschen geschockt und es steht seitdem aber auf meiner Homepage, da steht es drauf, dass dieser Hund OCD hat, aber ja, die ist nicht offiziell ausgewertet und deswegen steht sie auch im Club nicht drin. Und ich wollte sie nicht nochmal ein zweites Mal röntgen lassen, weil für mich ja dann klar war, okay, der Hund geht nicht in die Zucht. Hätte man sicherlich machen können. Vermutlich wäre es für die Linienforschung auch gut oder nicht vermutlich, es wäre für die Linienforschung auch gut. Trotzdem habe ich es nicht getan, aber mir zu unterstellen, ich würde es verheimlichen, ist einfach dann wieder ein Weg, wo ich mir denke, ach ja, schade, hätte nicht sein müssen.
Wie lief das damals mit dem Bex ab? Habt ihr euch da erst abgesprochen? Macht ihr das öffentlich oder nicht?
Nee, das hat der Max für sich entschieden. Das ist der Weg, den er gegangen ist und den decke ich 1:1 ab. Also ich bin damit völlig offen. Was also der hatte auch vor dem Röntgen ja schon einige Deckanfragen und wollte diesen Hund zur Zucht nehmen und er musste ja dann auch irgendwann sagen, warum der Hund nicht in die Zucht geht und er ist damit offen umgegangen. Und wie gesagt, ein offener Umgang ist für mich genau der richtige Weg.
Einfach auch, finde ich, das kann man ganz allgemein sagen, das ist einfach der richtige Weg für jede Rasse, einfach offen mit Sachen umzugehen. Dann kann man immer noch entscheiden, was man daraus macht und was man mit den Linien macht und von Verpaarungen und was weiß ich. Aber ich denke, da können viele was mitnehmen. Wenn du jetzt Ratschläge irgendwelchen anderen Züchtern so allgemein vielleicht nicht geben kannst, sondern jemand oder allgemein ans Herz legen könntest? Was würdest du da sagen?
Ich glaube, da bin ich gänzlich der Falsche dafür. Das tut mir echt leid. Also ich versuche mit den Leuten, die Interesse haben an meiner Zucht, wirklich, wirklich offen zu reden. Das empfehle ich jedem. Und sich dafür auch wirklich die Zeit zu nehmen. Ansonsten bin ich da tatsächlich, glaube ich, der Falsche, weil es gibt so viel erfolgreichere Züchter, die mehr Würfe haben. Ich habe jetzt meinen 4. Wurf innerhalb von 8 Jahren. Also es ist nicht so, dass ich riesen viel Würfe produziere. Auch die Simtik wird jetzt erstmal im Sport gehen, die nächsten 2, vielleicht sogar 3 Jahre und dann noch einen letzten Wurf haben. Das wird dann ihr 2. Wurf sein. Also es ist nicht so, dass die Zucht so mein Hauptding ist. Ich mache es mit ganz arg viel Herzblut und ich habe unwahrscheinlich viel Freude dran. Ich hätte gerne immer Welpen da oder so 2-mal im Jahr oder so 3-mal im Jahr Welpen da. Aber das ist mit einer Zuchthündin nicht machbar. Und es wird auch auf Kosten der Hündin gehen, wenn die mehr als 2 Würfe hätte, denke ich, und voll im Sport gehen soll. Und ja, ich glaube, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, um andere Doch. Züchter wirklich
Bist zu Bist du geben. Aber, weil du jetzt einfach wieder ehrlich warst. Das muss man ja auch schätzen. Seine eigene Grenzen danke. Auch mal kennen.
Danke, danke.
Wir haben am Schluss immer kurze Fragen, kurze Antworten. Für dich habe ich das Ganze etwas umgeschrieben. Nicht lange überlegen, einfach antworten.
Okay.
Was begeistert dich am Züchten?
Liebe der Hunde, kuscheln, wie sie wachsen, wie sie sich entwickeln.
Deine Lieblingswoche bei den Welpen?
Woche 6.
Der wichtigste Satz, den du zum Thema Zucht je gehört hast?
Hör auf deinen Bauch.
Die Border Collie Zucht wird sich in den nächsten 5 Jahren?
Wird sehr viel größer werden. Noch mehr Border Collies. Für jeden was dabei. In allen Größen, Klassen, Farben und Gebäudetypen.
Was ich jedem mit auf den Weg geben möchte, der sich einen Border Collie Welpen holt?
Ja, das erste Jahr geht vorbei.
Amen. Sehr cool. Wow, cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte und natürlich auch die Zeit, die du uns geschenkt hast.
Sehr, sehr gerne.
Das freut mich auch. Darf man sich denn an dich wenden, wenn man irgendwelche Fragen hat?
Super gerne, natürlich. Wie gesagt, ich bin auf Facebook. Sowohl mit dem Zwinger als auch ich als Person. Wenn man mich googelt, findet man mich mit Handynummer und allem. Wer irgendetwas von mir, über mich, über meine Zucht, über den Border Collie wissen möchte, gerne her damit. Oder über das Agility geht auch.
Das ist doch ein Angebot. Vielen Dank nochmal und hab einen wunderschönen Abend noch.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Danke, ciao.
Tschüss.